Diverses.
Politisch oder ethisch.
Das geht über das Curriculum hinaus.
Heile Welt. Der Podcast über Medizin, Politik und Ethik.
Hallihallo an alle Zuhörerinnen. Ich bin Pia und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Wir können uns ja glücklich schätzen, in einem Zeitalter zu leben, in dem innerhalb von wenigen Monaten Impfungen entwickelt werden, genetische Erkrankungen wie beispielsweise die spinale Muskelatrophie effektiv behandelt werden kann oder auch Frauen zwischen fast 20 verschiedenen Verhütungsmitteln die freie Wahl haben. Von der sogenannten Antibabypille zu verschiedenen Spiralen, Vaginalringen, Depotpräparaten, die unter die Haut gesetzt werden, bis zu Pflastern, die transdermal dann ihre Wirkung entfalten und natürlich den ganzen mechanischen Kontrazeptiva, also diesen Barrieren wie beispielsweise ein Diaphragma oder ein Vaginalschwamm. Auf der anderen Seite sind wir seit der erstmaligen Serienproduktion des Kondoms um das Jahr 1870 immer noch gar nicht so viel weiter, was die Verhütung angeht für Männer. Warum das so schwierig ist, beziehungsweise welche Medikamente vielleicht doch schon in der entwicklerischen Pipeline stecken und was sich ändern muss, damit da noch mehr Auswahl dazu kommt, das alles wollen wir heute besprechen. Und dafür habe ich mir als Expertin Frau Dr. Katharina Holl eingeladen. Sie ist promovierte Pharmazeutin und Fachapothekerin für Arzneimittelinformation und arbeitet aktuell im Bereich der Arzneimittelzulassung in der pharmazeutischen Industrie. Außerdem versucht sie nebenberuflich ihr Wissen weiterzugeben und schreibt als freie Autorin für pharmazeutische Fachzeitschriften. Herzlich willkommen, Frau Dr. Holl. Schön, dass Sie heute da sind und sich die Zeit nehmen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Jetzt habe ich ja schon fast ein bisschen verraten, aber ganz kurz zu Beginn. Welche Möglichkeiten haben denn aktuell sexuell aktive Männer zu verhüten?
Ja, wie Sie schon gesagt haben, gibt es da eigentlich gar nicht so viele verschiedene Möglichkeiten bisher. Tatsächlich eigentlich nur zwei grundlegende Methoden, die beide verhindern, dass Spermien in den Genitaltrakt der Frau gelangen. Zum einen das gerade schon erwähnte Kondom, das ist sehr weit verbreitet. Ich denke, es wird auch immer seine Berechtigung haben, da es bisher das einzige Verhütungsmittel ist, was auch Geschlechtskrankheiten verhüten kann. Es wird das auch häufig eingesetzt zusätzlich zu anderen Verhütungsmethoden. Das ist ja manchmal auch gewünscht, eine doppelte Verhütung anzustreben. Ja, so weit, so gut. Das Problem ist, das Kondom ist leider gerade in Langzeitbeziehungen doch oft sehr unbeliebt. Es hat den Ruf, dass es das sexuelle Empfinden beeinträchtigt, ob das nun berechtigt ist oder nicht. Bei richtiger Anwendung ist es ziemlich sicher, aber die Anwendungsfehler sind natürlich auch naheliegend. Deswegen ist es eigentlich auch sinnvoll, dass sich schon Jugendliche mit dem Gebrauch vertraut machen.
Ja.
Ja, die andere Methode, die auch für relativ wenige Männer nur in Frage kommt, ist die Vasektomie, also die Durchtrennung der Samenleiter, kommt eben nur für recht wenige Männer in Frage, weil es eine ja mehr oder weniger endgültige Methode ist. Das heißt, es kann eigentlich nur von Männern genutzt werden, die definitiv keine Kinder wollen oder ihre Familienplanung schon abgeschlossen haben. Im Gegensatz zur Sterilisation bei der Frau, also der Durchtrennung der Eileiter, ist das bei Männern tatsächlich etwas unkomplizierter, ist auch eher reversibel, auch wenn das eigentlich nicht das Ziel sein sollte, und weniger komplikationsträchtig. Nichtsdestotrotz muss man klar sagen, dass das natürlich keine Option ist, die jetzt weit verbreitet ist oder sehr verbreitet genutzt werden kann. Und ja, das war es momentan tatsächlich auch schon an verfügbaren Verhütungsmethoden für Männer.
Ja, von sehr einfach zugänglichen Kondomen zu einem richtigen operativen Eingriff, dazwischen kommt nicht so viel. Ja, das stimmt. Haben Sie denn das Gefühl, diese zwei Verhütungsmittel sind den Männern genug? Oder was ist eigentlich die Meinung in der Gesellschaft dazu?
Ja, also tatsächlich gab es im Zusammenhang mit der WHO-Studie, auf die wir wahrscheinlich nachher noch zu sprechen kommen, mal eine Umfrage in verschiedenen Ländern. Und da wurde der Bedarf durchaus gesehen an mehr Verhütungsmethoden für Männer. Mehr als die Hälfte der Männer haben nämlich geantwortet, dass sie gerne mehr Verantwortung bei der Verhütung übernehmen würden. Was Frauen betrifft, habe ich tatsächlich keine Daten gefunden. Es ist natürlich so, dass sicherlich nicht jede Frau die Verhütung dem Mann überlassen möchte, weil sie ja doch von einer eventuellen Schwangerschaft deutlich stärker betroffen wäre. Aber ich denke, dass der Bedarf in der Gesellschaft allgemein an mehr Verhütungsmethoden da ist und insbesondere auch für Männer, weil nicht alle Frauen können die gängigen Verhütungsmethoden nutzen. Da gibt es ja durchaus auch Einschränkungen. Und ich denke, je stärker die Emanzipation fortschreitet, desto stärker ist auch eine Gleichberechtigung bei der Verhütung gewünscht.
Ja, total. Also es gibt ja jetzt auch gerade eine Petition von Better Birth Control, wo es auch darum geht und die sehr schnell sehr viele Unterschriften bekommen hat. Also ich habe auch eigentlich das Gefühl, der Wunsch wäre auf jeden Fall da. Und wir klären sicher heute noch, warum es dann quasi, obwohl der Wunsch da ist, trotzdem ein bisschen hapert. Wenn man sich jetzt so überlegt, als beispielsweise Pharmaunternehmen oder ForscherInnen, möchte man dem jetzt ein bisschen Abhilfe schaffen und möchte was entwickeln? Welche Anforderungen oder Bedingungen müssten denn erfüllt werden, dass man auch sagen kann, das ist jetzt ein gutes Verhütungsmittel oder das hätte, so wie es ist, eine Chance, auch zugelassen zu werden? Was muss da alles beachtet werden?
Ja, also das ganz ideale Verhütungsmittel wird es wahrscheinlich wie bei jedem anderen Arzneimittel auch nie geben. Aber es gibt natürlich Kriterien, die sehr wichtig sind oder absolut essentiell. Das ist zum einen natürlich die kontrazeptive Sicherheit. Also es wird immer ein möglichst hoher Pearl-Index angestrebt. Der Pearl-Index sagt ja aus, wie viele Schwangerschaften auftreten, wenn 100 sexuell aktive Personen mit einer bestimmten Methode ein Jahr lang verhüten. Also, dass ein Kontrazeptivum eine Schwangerschaft sicher verhütet, ist mit Sicherheit das oberste Kriterium.
Genau, also da dann wahrscheinlich der niedrige Pearl-Index in dem Fall, ne? Also quasi das eine niedrige Zahl ist bei 100 Frauen oder 100 Männern in dem Fall.
Genau, ja. Genau. Also je niedriger der Pearl-Index, genau, desto höher ist die, ja, kontrazeptive Sicherheit. Genau. Dann ist es wichtig, dass die Anwendbarkeit einfach ist, weil je komplizierter das ist, also je häufiger ich ein Arzneimittel zum Beispiel anwenden muss, desto eher resultieren natürlich auch Anwendungsfehler, was wiederum dann die Sicherheit beeinträchtigt. Mhm. Und ja, generell ist es auch wichtig, dass die Anwendung einfach ist. So ist es zum Beispiel immer beliebter, man kann eine Tablette einnehmen, als dass man sich eine Injektion setzen muss, wobei es kann wiederum auch Vorteile haben, eine Depotinjektion einzusetzen, wo man dann vielleicht nur alle 3 Monate einmal zum Arzt muss, als jeden Tag an die Tabletteneinnahme zu denken. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile, aber es sollte halt generell möglichst einfach sein. Das senkt die Hemmschwelle ja auch, eine solche Methode anzuwenden.
Ja, total, ja.
Dann ist es natürlich extrem wichtig, dass wenig oder keine Nebenwirkungen auftreten, also eine gute Verträglichkeit gegeben ist, weil je nachdem, was es ist, können schon sehr geringe Nebenwirkungen dann doch die Anwender abschrecken, weil sie ja so gesehen keinen Leidensdruck durch eine Krankheit oder so haben, sondern Verhütung ja auch eine Lifestyle-Entscheidung ist, wenn man so will. Und ja, allein schon, wenn eine Nebenwirkung im Beipackzettel aufgeführt ist, dann zeigt sich ja schon, dass sie dann auch oft als solche wahrgenommen wird. Von daher sind wenige Nebenwirkungen, eine gute Verträglichkeit auch sehr essentiell. Hm. Dann ist natürlich auch entscheidend, dass die Kontrazeptionsmethode reversibel ist. Ich denke, das ist immer gewünscht oder es ist nur in ganz seltenen Fällen, wie jetzt bei der wahrscheinlich gewünscht, dass das irreversibel ist. Aber viele verhüten ja in einer Lebensphase, wo sie vielleicht noch keine Familie planen, aber wo das langfristig durchaus gewünscht ist. Und ja, Vorstellungen können sich ja auch ändern. Deswegen ist die Reversibilität auch ein weiterer wichtiger Punkt.
Ja.
dann sollte, wenn wir jetzt eine pharmakologische Kontrazeptionsmethode haben, sollte die natürlich auch möglichst wenig mit irgendwelchen anderen Arzneimitteln oder auch Nahrungsmitteln interagieren. Das haben wir ja tatsächlich bei der Antibabypille doch relativ häufig noch, dass die über irgendwelche metabolisierenden Enzyme dann interagiert und bei Frauen, die halt chronisch Arzneimittel einnehmen, zum Beispiel Antiepileptika, kann es da durchaus Probleme geben. Da muss man halt aufpassen. Deswegen wird ja in heutigen Zeiten schon sehr darauf geachtet, dass solche Interaktionen möglichst gar nicht erst auftreten können. Ja, dann gibt es noch ein paar Punkte. Die Wirkung sollte möglichst schnell eintreten. Also niemand möchte jetzt erstmal 3 Monate mit eine Methode anwenden, bevor die überhaupt wirkt. Dann sollte natürlich auch auf das Erbgut kein negativer Effekt vorhanden sein. Also ja, dass hinterher die Zeugung von Kindern immer noch möglich ist. Das ist jetzt auch gar nicht nur unbedingt auf das Erbgut bezogen, sondern ja, bei Frauen vielleicht auch, um es jetzt mal ein bisschen weiter zu fassen, wie schnell ist der Zyklus wieder normal nach Absetzen der Methode, könnte auch ein Aspekt sein. Und so ist es bei Männern analog. Also wie schnell ist die Spermienkonzentration dann wieder in einem Bereich zum Beispiel, wo die Fruchtbarkeit wieder normal ist. Sowas spielt auch eine Rolle. Und nicht zuletzt auch die Kosten. Also vielleicht in unseren Breiten jetzt nicht ganz so sehr, aber gerade in Entwicklungsländern, die ja auch auf jeden Fall einen hohen Bedarf an Kontrazeptionsmethoden haben, auch gerade für Männer, sind die Kosten natürlich auch ein entscheidender Faktor.
Ja, also wenn das so man sich halt anhört, dann klingt es halt nach einer ziemlich großen Palette. Also da muss schon einiges irgendwie erfüllt werden. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich auch, für Frauen wurde das ja jetzt schon seit längerem erfüllt, mehr oder weniger gut. Also Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass beispielsweise ja Interaktionen oder die Nebenwirkungen halt bei der weiblichen Antibabypille so bedingt zufriedenstellend für viele Frauen dann doch sind. Aber erstmal klingt es ja nach ziemlich viel, was so erfüllt werden muss. Welche Ansatzpunkte werden denn gerade so erforscht? Vielleicht wissen Sie ja auch mehr, was am vielversprechendsten gerade quasi so in der Pipeline ist, was gerade so entwickelt wird für die männlichen Verhütungsformen.
Ja, genau. Also bisher, wie gesagt, gibt es nur Methoden, die verhindern, dass die Spermien in die Frau gelangen sozusagen. Es wäre natürlich gut, wenn man schon unterdrücken kann, dass die Spermien produziert werden, beziehungsweise zumindest ins Ejakulat gelangen. Und das sind auch so die Methoden, die am weitesten fortgeschritten sind und am vielversprechendsten sind. Vielleicht so zur Erinnerung, für die Spermienproduktion muss im Hoden eine gewisse Testosteronkonzentration vorhanden sein. Das ist ja eine der wichtigsten Funktionen von Testosteron, dass dadurch Spermien produziert werden. Die Testosteronausschüttung wird über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse, die im Gehirn ihren Ursprung hat, kontrolliert. Und da gibt es einen sogenannten negativen Feedback-Mechanismus. Das heißt, wenn zu viel Testosteron vorhanden ist, dann wird die Produktion der vorgeschalteten Hormone unterdrückt. Deswegen ist es theoretisch möglich, wenn man Testosteron injiziert, die Testosteronproduktion des Körpers zu unterdrücken, sodass im Hoden dann zu wenig davon vorhanden ist und keine ausreichende Zahl an Spermien mehr produziert wird. Also das geht theoretisch, das funktioniert. Also man kann langwirksame Testosterone als Depotinjektion verabreichen. Das Problem ist aber, dass dann in der Peripherie, also außerhalb des Hodens, viel zu hohe Testosteronkonzentrationen vorhanden sind. Das führt dann zu typischen Nebenwirkungen, wie man es auch von Sportlern kennt, die zum Beispiel dopen, also Akne oder eine Abnahme des HDL, also des guten Cholesterols oder auch negative Auswirkungen auf die Prostata. Deswegen ist das keine Methode, die man jetzt einsetzen würde, aber das war so der Ursprung und darauf, also auf diesem Prinzip basieren im Prinzip auch die Methoden, die jetzt schon ein bisschen vielversprechender sind. Dem Testosteron vorgeschaltet ist das GnRH, das Gonadotropin-Releasing-Hormon, und dessen Rezeptoren kann man blockieren, beziehungsweise man kann seine Freisetzung hemmen. Ganz ähnlich eigentlich, wie das auch bei der Antibabypille für die Frau funktioniert. Da werden ja auch synthetische Gestagene eingesetzt. Und das kann man bei Männern auch machen. Das heißt, es kommt dann zu wenig Testosteron im Hoden an, als dass noch eine ausreichende Anzahl befruchtungsfähiger Spermien produziert wird. Um dann in der Peripherie den Testosteronmangel in diesem Fall auszugleichen, wird dann noch Testosteron substituiert.
Also man gibt quasi Gestagene, die blockieren, dass GnRH ausgeschüttet wird, und dann fehlt es demnach an Testosteron nachgeschaltet. Und um dann zu sagen, wir heben das zumindest, dass diese Nebenwirkungen ein bisschen abflachen, geben wir noch so ein bisschen Testosteron dazu. Ist das richtig?
Genau, richtig. Ja. Das sind also dann zwei verschiedene Injektionen in dem Fall, beziehungsweise ich denke, in Zukunft wird es auch möglich sein, das in einer Injektion zu kombinieren. Aber dieses Prinzip ist erprobt, das wirkt, also das ist nachgewiesen. Da gab es auch schon einiges an Studien dazu.
Kann man sagen, wie gut das wirkt? Also ist das vergleichbar mit der weiblichen Antibabypille?
Ja, das ist vergleichbar. Also da wird die Konzentration an befruchtungsfähigen Spermien auf unter 100.000 pro Milliliter Ejakulat abgesenkt, und die Fruchtbarkeit ist schon deutlich eingeschränkt ab einer Zahl von 15 Millionen. Und also mal zum Vergleich, normalerweise sind 20 bis 120 Millionen Spermien enthalten. Ja. Also das ist schon von der Wirksamkeit her auf jeden Fall vergleichbar mit der Antibabypille für die Frau.
Ja, klingt ja eigentlich ganz gut. Also ich meine, so ein hormoneller Regelkreislauf mit negativem Feedback und solche Dinge macht man sich ja bei der Frau zunutze. Jetzt hat man das auch geschafft, beim Mann so hinzukriegen, dass der Effekt kommt und wirkt. Was ist jetzt so da das Problem gewesen, oder wieso gibt's, also wir kommen später noch auf so wirklich die ganz großen strukturellen Sachen, aber jetzt bei dem Verhütungsmittel, wieso ist das nicht gelaufen?
Ja, also wie gesagt, an der Wirkung hakt eigentlich nicht. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal von der WHO-Studie gehört, die lief von 2009 bis 2011, unter anderem auch in Deutschland. Ich meine, in Münster gab es ein relativ großes Studienzentrum. Ja, woran hat es eigentlich gehapert? Also diese Studie wurde auch in den Publikumsmedien tatsächlich relativ breit aufgegriffen und auch teilweise mit ein bisschen Unverständnis diskutiert. Bei etwa 10% der Männer traten relativ milde Nebenwirkungen eigentlich auf, die auch, denke ich mal, die meisten Frauen, die schon mal mit der Antibabypille verhütet haben, kennen, oder vielleicht sogar auch viele Frauen im Rahmen ihres ganz normalen Menstruationszyklus erfahren. Also sowas wie leichte Stimmungsschwankungen, leichte Akne, eine Veränderung der Libido. Sowas bei 10% der Probanden, wie gesagt, das sind Nebenwirkungen, die man auch in Placebo-Gruppen erwarten würde. Das Problem ist halt, dass es jetzt ein reiner Placebo-Effekt war, konnte man nicht nachweisen, weil aus ethischen Gründen halt keine Placebo-Kontrolle bei dieser Art von Studien natürlich durchführbar ist, aus naheliegenden Gründen.
Können Sie das einmal ganz kurz noch erklären? Also warum macht man da... Also es ist relativ naheliegend vielleicht, aber trotzdem einmal, warum gibt es keine Placebo-Kontrollgruppe?
Genau, also es konnte letzten Endes nicht nachgewiesen werden, dass es sich hier bei diesen Nebenwirkungen um einen Placebo-Effekt handelt, weil bei der klinischen Testung von Kontrazeptiva ist es nicht möglich, eine Placebo-Kontrolle zu verwenden, weil damit ja ungewollte Schwangerschaften riskiert würden, was natürlich ethisch dann nicht vertretbar ist.
Okay, und nur zur Verständlichkeit, bei weiblichen Verhütungsmethoden wird das dann auch nicht gemacht? Also werden auch keine Placebo-Medikamente gegeben, oder wie ist da der Unterschied?
Genau, also das ist bei den weiblichen Verhütungsmethoden genauso. Da würde dann weil es ja auch schon viele vergleichbare Verhütungsmethoden gibt, würde sozusagen gegen ein Standardverhütungsmittel geprüft. Also okay. Auch da gibt es keine Placebo-Kontrolle.
Alles klar, ja. Jetzt habe ich Sie aber total unterbrochen, nämlich eigentlich von der Studie, die mittlere Nebenwirkungen gezeigt hat und letztendlich aber dann trotzdem abgebrochen werden musste.
Genau, also tatsächlich wurde sie abgebrochen, was, wie ich schon gesagt hatte, auch so ein bisschen auf Unverständnis stieß, weil letzten Endes kennen auch viele Frauen diese Nebenwirkungen und diskutieren da gar nicht weiter drüber. Liegt sicherlich auch teilweise darin begründet, dass die Studien mit Verhütungsmitteln für Frauen einfach schon älter sind und die Anforderungen da noch nicht so hoch waren. Also damals wurde dann vielleicht noch mehr toleriert, was heute vielleicht auch bei Frauen nicht mehr toleriert werden würde, aber letzten Endes kann man es nicht so genau sagen. Es war jedenfalls so, dass im Rahmen dieser Studie auch eine Befragung der Probanden durchgeführt wurde. Und trotz dieser aufgetretenen Nebenwirkungen fanden 80% der Männer, die diese Methode angewandt haben, diese auch gut und hätten zumindest in Betracht gezogen, diese Verhütungsmethode auch zu verwenden, wenn sie denn kommerziell verfügbar wäre. Also es hat eigentlich weder an der Wirksamkeit noch jetzt ganz grundsätzlich an der Akzeptanz gehapert, muss man sagen.
Die Studie wurde ja jetzt abgebrochen oder halt schon vor einiger Zeit abgebrochen. Gibt es jetzt vergleichbare Studien, die genau diesen Wirkungsmechanismus, den Sie erklärt hatten, also aus dem Gestagen und dem Testosteron, die das weiterführen, wo man jetzt sagen würde, okay, eigentlich waren wir auf einem guten Weg, jetzt schleifen wir noch so ein bisschen hier und da, damit es dann eigentlich doch noch eine glückliche Studie am Ende wird, die nicht abgebrochen werden muss?
Ja, es gibt eine gewisse Weiterentwicklung, allerdings meines Wissens nach nichts, was jetzt so ganz kurz vor dem Durchbruch steht. Es gibt noch einen Wirkstoff, das Nestosteron, das ist eben auch ein synthetisches Gestagen, was sich momentan in der klinischen Phase 2b befindet. Da sollen Ergebnisse im nächsten Jahr, also 2022, publiziert werden. Das ist sozusagen, das hat so einen dualen Wirkmechanismus, hemmt also die GnRH-Freisetzung zum einen und lokal auch die Testosteronwirkung im Hoden, weswegen es noch ein bisschen weniger Nebenwirkungen verursachen soll. Das im Moment, wie gesagt, in Phase 2b, also schon relativ weit fortgeschritten, aber es ist jetzt auch noch keine Zulassungsstudie.
Ja. Okay, also ich halte fest, hormonell in den Regelkreis einzugreifen bei Männern wird mit Testosteron und Gestagen gemacht und eigentlich sieht es schon mal relativ vielversprechend aus. Welche medizinischen Ansatzpunkte gibt es denn noch oder ist das der einzige, der so gerade erforscht wird?
Also das ist auf jeden Fall der am weitesten entwickelt ist und wo wir auch definitiv sagen können, dieses Prinzip funktioniert. Es gibt noch ein paar andere Ansätze. Man kann selektiv die Androgenrezeptoren blockieren, also die Rezeptoren, an die das Testosteron dann tatsächlich bindet. Also da wird eben nicht die Freisetzung oder der Spiegel des Hormons beeinflusst, sondern die Rezeptoren dazu werden blockiert. Das wäre noch eine andere hormonelle Methode. Diese Wirkstoffe sollen auch oral bioverfügbar sein, weil bei allem, was ich vorher genannt habe, kann man jetzt nicht wirklich von der Pille für den Mann sprechen, sondern das muss ja alles parenteral verabreicht werden. Also diese selektiven Androgenrezeptormodulatoren sollen auch oral verfügbar sein. Und dann gibt es darüber hinaus noch ein paar nicht hormonelle Methoden, die aber wirklich noch nicht weit entwickelt sind. Also die sind größtenteils noch nicht über den Tierversuch hinaus. Das sind dann Methoden, die die Motilität der Spermien hemmen, also die eben so weit einschränken, dass dann eine Befruchtung nicht mehr möglich wäre. Da gibt es zum einen Retinsäure-Inhibitoren oder was auch derzeit erprobt wird, ist eine kombinierte Blockade von Alpha-1-Rezeptoren. Dafür gibt es ja schon Hemmstoffe, zum Beispiel Prazosin oder man kennt es auch von etwas älteren Blutdrucksenkern, dieses Prinzip. Und da müsste man zusätzlich noch dann die sogenannten P2X1-Purinozeptoren blockieren. Das wäre das eine Prinzip und dann gibt es noch ein Oberflächenprotein, was ausschließlich auf der Oberfläche von Spermien exprimiert wird. was man auch blockieren könnte. Das wären noch so ein paar pharmakologische Methoden, aber wie gesagt, das ist noch absolut nicht spruchreif und absolut noch nicht weit entwickelt. Und was es noch gibt, auch schon seit längerer Zeit, wäre ein Verschluss der Samenleiter. Im Gegensatz zur Vasektomie wäre das aber reversibel. Also da wird ein Polymergel injiziert, was man dann durch Injektion eines Lösungsmittels auch wieder auflösen könnte. Das ist so ein bisschen zweifelhaft, wie weit das eigentlich entwickelt ist, weil die Daten sind tatsächlich auch schon 10 oder mehr Jahre alt, die dazu mal publiziert wurden. Aber irgendwie ist das nicht weitergegangen, ohne dass man da jetzt als Außenstehender sagen könnte, woran das eigentlich liegt. Deswegen kann man dazu momentan keine Aussage treffen.
Okay, und die Daten, die da erhoben wurden, waren eigentlich auch ganz gut vielversprechend soweit.
Ja, doch. Also zumindest, das war jetzt noch keine große Probandenzahl, aber es wurde zumindest gezeigt, dass das Prinzip funktionieren kann.
Ja, okay, genau. Ich hatte das auch gelesen, dass das in Indien gemacht wird und man dann sowas initiiert und das auch versucht, dann wieder aufzulösen. Also dass quasi da so ein Polymer dann im Samenleiter ist, aber auch wieder aufgelöst werden könnte.
Genau, und in den USA wurde das auch aufgegriffen. Da gibt es auch ein entsprechendes Patent anscheinend.
Okay, also vielleicht tut sich da ja dann auch noch mal ein bisschen was. In Deutschland ging das, glaube ich, so ein bisschen durch die Presse, dass ein Tüftler so ein Samenleiterventil noch, ja, ich sag mal, entwickelt hat und bei sich selber eingebaut hat. Das ist quasi so ein, ja, wie so ein kleiner Knopf oder so, der dann den Samenleiter zumacht. Da hatte ich jetzt aber auch eher nicht ganz so positive Dinge drüber gelesen. Ich weiß nicht, ob Sie dazu noch was sagen können.
Ja, gehört habe ich das auch, aber tatsächlich kann ich da auch wenig weiter zu sagen, ob das jetzt tatsächlich vielversprechend ist oder nicht.
Ja, ich hatte gelesen, dass das irgendwie dann viel Gefahr ist, dass es fibrosiert und dann letztendlich eigentlich nicht mehr reversibel ist, also nicht mehr wieder geöffnet werden kann, weil es nicht durchgeht. Aber genau, nur falls ihr sowas mal gehört habt, wollte ich das jetzt auch nochmal kurz erwähnt haben. Ja, aber eigentlich sind es ja ganz schon ein paar spannende Wirkmechanismen. Also ich fand auch gerade das, was Sie erzählt hatten in den Tierstudien. Natürlich ist es noch ein langer Weg, aber eigentlich ganz spannend, ja, welche Rezeptoren und Zielstrukturen man da möglicherweise noch irgendwann angehen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Also das Problem ist vielleicht auch so ein bisschen, dass sehr viel, also öffentlich finanzierte Studien, was heißt sehr viel? Die wenigen Studien, die es gibt, sind irgendwie von öffentlichen Trägern meistens finanziert, wie zum Beispiel von der WHO. Hm. Aber also es macht den Eindruck, dass die Industrie das nicht so sehr vorantreibt.
Ja, das bringt uns vielleicht auch direkt zum nächsten großen Punkt, warum jetzt die Auswahl doch so begrenzt ist. Weil es gibt ja offensichtlich verschiedene Ansätze. Es gibt auch ein paar Studien, aber irgendwie so der Durchbruch oder vielleicht auch der richtige Druck scheint ja doch nicht dahinter zu sein.
Ja, das ist natürlich immer wirklich schwierig zu sagen, woran es konkret hakt. Ich denke, wir können ein paar Punkte besprechen, die darauf einen Einfluss haben könnten. Und generell bedingt natürlich auch immer eins das andere. Also die Industrie ist immer gern dabei, wenn sie einen lukrativen Markt sieht. Ich persönlich bin mir gar nicht sicher, ob der nicht da wäre. Aber vielleicht ist es irgendwie für die Industrie nicht so eindeutig, weil letzten Endes Verhütung hat eher was mit Lifestyle zu tun. Es werden ja auch nach wie vor noch immer mal wieder neue Verhütungsmethoden oder Weiterentwicklungen der Pille für Frauen entwickelt. Aber offensichtlich ist da der Markt für Männer eher so ein bisschen mit Unsicherheit behaftet. Das ist ja immer der Grund, warum die Industrie dann raus ist. Das letzte Unternehmen, was da ausgestiegen ist, war ja damals noch Schering. Ja, darüber kann man jetzt nur spekulieren, was der Grund war. Die hatten nämlich damals auch Studien durchgeführt, die auch durchaus nicht unerfolgreich waren. Aber da hat man dann offensichtlich für das Unternehmen nicht so die Vorteile gesehen. Ja, es ist ja grundsätzlich schon mal gut, dass dann von der öffentlichen Hand da Anstrengungen unternommen werden. Aber ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass das Thema jetzt in den hochentwickelten Ländern eher auch nicht weit oben auf der Agenda steht. wahrscheinlich, weil wir einfach andere Probleme haben und ja eher die Geburtenrate erhöhen wollen, als dass wir sie senken wollen. Und ja, ich denke, da herrscht so ein bisschen die Einstellung vor, naja, wir haben irgendwie genug wirksame Verhütungsmethoden, um wirklich ungewollte Schwangerschaften zu verhindern, aber mehr brauchen wir dann jetzt auch nicht zwingend. Also man sieht ja auch, dass es dann eher wirklich internationale Geldgeber sind wie die WHO, die auch ein bisschen mehr die nicht so hochentwickelten Länder im Blick hat.
Mhm. Ja, auf der anderen Seite hatte ich halt irgendwie das Gefühl, durch diese gesellschaftlichen Umfragen hatten Sie auch eingangs gesagt, dass eigentlich doch mehr als die Hälfte der Männer Interesse hätte, da ja das selber auch mit in die Hand zu nehmen. Und ich hatte auch das Gefühl bei dieser, ich sag mal, Marktanalyse, vielleicht gibt's ja auch viele, die nicht sagen, das ist statt der Pille für die Frau, sondern vielleicht ein Zusatz, also gerade wenn man nicht in einer festen Beziehung ist und wechselnde GeschlechtspartnerInnen hat, dass man halt eh für sich selber quasi das auch noch haben möchte. Aber das, was Sie ansprechen mit quasi was für die Pharmafirma oder generell für die Industrie der fehlende Anreiz war, da hatte ich so ein bisschen das, was Sie angesprochen hatten mit dem Gel, also das, was quasi injiziert wird, das Polymer, dass das eventuell nicht so, ja, nicht so fruchtend wäre, weil es halt doch ein relativ langer Zeitraum dann ist, wo das wirkt und aber eigentlich nur eine einmalige Injektion oder vielleicht eine zweimalige Injektion.
Ja. Genau, also das ist sicherlich bei solchen Methoden das Problem. Also sicher, es gibt ja auch in ganz anderen Bereichen solche Produkte, die sozusagen mehr so eine Einmalanwendung dienen. Aber das ist sicher richtig, dass ein Medikament, was dauerhaft verabreicht werden muss und ja, am besten sicherlich noch täglich, dass das natürlich irgendwo in Summe einen höheren Gewinn verspricht.
Jetzt gab es ja die Studie von der WHO, die wir besprochen hatten. Wieso geht's denn da dann nicht weiter? Also es ist dann die öffentliche Hand, die das mitfinanzieren würde, aber es ist ja auch wirklich schon gerade auch in beispielsweise Ländern des globalen Südens eine Nachfrage so da, wo man auch sagen könnte, das ja sollte doch eine Priorität haben oder sollte weiter finanziert werden. Wieso kommt das da doch nicht so richtig weiter?
Ja, also über die genauen Gründe kann man natürlich nur spekulieren. Ich nehme mal an, dass da natürlich auch relativ viele Mittel bereitgestellt werden mussten für diese recht groß angelegte Studie. Das kann man jetzt natürlich nicht ständig machen. Also es sind einfach hohe Kosten. Ja, dann scheitert es vielleicht jetzt auch an den Lessons learned. Also was kann man denn jetzt überhaupt beim nächsten Mal anders machen? Weil ich glaube, da muss man sich nichts vormachen. Es wird, wenn man jetzt so eine Studie nochmal in modifizierter Form wiederholen würde, wären die Nebenwirkungen mit Sicherheit auch nicht null. Also da müssten vielleicht auch die Kriterien einfach anders definiert werden. Also es gibt von den großen regulatorischen Behörden, also beispielsweise der Europäischen Arzneimittelbehörde, der EMA, gibt es eine Guideline zur klinischen Prüfung von hormonellen Kontrazeptiva für Frauen? Für Männer gibt es das nicht. Also meistens gibt es solche Guidelines auch nicht bei der ersten Zulassung einer neuen Wirkstoffklasse, aber da müssten vielleicht die Kriterien einfach von vornherein diskutiert werden und festgelegt werden, damit eben nicht wegen verhältnismäßig marginaler Nebenwirkungen vielleicht dann eine Studie abgebrochen werden muss. Ja, und es fehlt vielleicht auch einfach so ein bisschen der gesellschaftliche Druck. Also die Länder des globalen Südens, die ja sicherlich noch den größeren Bedarf an solchen Methoden hätten, ja, haben da letzten Endes dann wahrscheinlich doch nicht so die Lobby und den Einfluss. Da müsste vielleicht auch, ja, aus den Ländern, die vielleicht gar nicht so in erster Linie den Bedarf haben, ein bisschen mehr Initiative kommen.
Ja, auf jeden Fall.
Darüber habe ich jetzt tatsächlich auch keine Informationen. Ich glaube eigentlich aber nicht, dass jetzt irgendwie zu niedrige Probandenzahlen der Grund sind. Also ich gehe schon davon aus, dass sich da genug Männer auch immer gefunden haben, die bereit waren, so eine Methode auch auszuprobieren.
Ja, spiegelt sich ja vielleicht auch daran ein bisschen wider, dass in dieser WHO-Studie eigentlich die Männer größtenteils sehr zufrieden waren und gesagt haben, wenn es zur Verfügung stände, würden sie das auch beziehen wollen.
Ja. Genau, ja.
Sie hatten jetzt gesprochen von so einem Zulassungskriterien quasi oder Nebenwirkungskatalog, sage ich jetzt mal vereinfacht. Wieso könnte man den nicht einfach übertragen? Also wenn es den eigentlich ziemlich konkret ausgehandelt gibt für die weibliche Pille, wieso könnte man das nicht einfach übertragen?
Ja, vielleicht könnte man das in gewisser Weise. Also in solchen Guidelines steht ja dann drin, wie muss die Kontrollgruppe ausschauen? Also wogegen wird das Arzneimittel kontrolliert? Also in dem Fall ist es nicht Placebo und das könnte man auch bei den Männern nicht machen. Da wäre zum Beispiel schon mal eine Hürde, dass es für Frauen, wie gesagt, schon viele standardmäßig eingesetzte Methoden gibt, für Männer eben nicht.
Hm. Wobei die ja auch irgendwie angefangen haben müssen. Also klar, es war in den 60ern, ja. Aber trotzdem müsste man ja irgendwie sagen, okay, daran darf es jetzt eigentlich nicht scheitern, ja, dass wir sagen.
Da gab es diese Form der Studien natürlich noch nicht. Ja, sind einfach die Ansprüche gewachsen und das betrifft auch jetzt dann nicht nur diesen medizinischen Bereich, sondern auch andere. Das ist bei neuen Wirkstoffklassen ja immer irgendwie ein Problem. Aber das stimmt, eigentlich dürfte das keine Hürde sein.
Also sonst würde es halt nie wirklich irgendwas zugelassen werden können, egal wie gut es ist, wenn es daran halt immer scheitert.
Ja, gut, es gibt ja meistens dann schon andere Wirkstoffklassen, beziehungsweise bei Erkrankungen kann man dann eben doch oft gegen Placebo testen, wenn es noch gar nichts gibt. Mm. Ja, und ansonsten, was könnten noch Gründe sein? Also ich denke schon, dass da schon noch ein bisschen unterschiedliche Maßstäbe zugrunde gelegt werden, dass bei Frauen dann vielleicht doch noch so ein bisschen mehr akzeptiert wird, weil ja gesagt wird, naja, die Alternative wäre halt dann eine Schwangerschaft, die ja auch dann durchaus große Auswirkungen hat auf den Körper wie auch auf die Psyche und die ganze Biografie, was bei den Männern dann wahrscheinlich einfach nicht so gesehen wird. Da wird eben gesagt, ja gut, da ist eben die Alternative unbeeinträchtigte Gesundheit, wobei das sicherlich auch ein bisschen zu kurz gedacht ist. Aber ich denke schon, dass das noch so ein bisschen in den Köpfen drin ist.
Ja, also ich meine, die Not war sicher halt zuerst in den 60ern für die Frauen da, aber ich denke auch, da müsste sich auf jeden Fall was tun. Vielleicht jetzt durch solche Petitionen wie Better Birth Control, falls euch das interessiert, googelt das einfach mal, kann man auch gerne unterschreiben, dass da wieder so ein bisschen die Forderung wächst, dass es jetzt an der Zeit ist, dass auch für Männer ein Verhütungsmittel auf den Weg gebracht wird. Es ist ja auch wirklich bei vielen Frauen inzwischen nicht mehr möglich, die Pille selber zu nehmen, weil Kontraindikationen bestehen.
Ja, oder es auch einfach nicht mehr gewünscht ist. Also
genau, das ja auch, ja.
Das stellt man ja auf jeden Fall in der gesellschaftlichen Diskussion fest, gerade auch bei jüngeren Frauen. Ich denke, eine Generation vorher wurde das noch gar nicht hinterfragt. Da hat man eben 20 Jahre oder länger teilweise die Pille eingenommen. Das ist heute einfach nicht mehr so. Da wird viel mehr hinterfragt, ist das wirklich nötig? Und das ist ja auch gut und richtig so. Also ich denke, der Druck muss sowohl von Seiten der Männer kommen, die eben dann sagen, wir möchten aber mehr Verantwortung übernehmen, aber auch von Seiten der Frauen, die dann auch ein Stück weit natürlich die Kontrolle abgeben müssen. Das ist auch klar, aber die eben auch deutlich machen sollten, dass die Verantwortung für die Familienplanung nicht nur auf ihren Schultern ruhen sollte.
Ja, auf jeden Fall. Haben Sie noch irgendwelche anderen Punkte, wo man sagen könnte, okay, das könnte man als Lösungsstrategien anführen, das könnte man versuchen anzugehen. Einmal der gesellschaftliche Druck. Was wäre noch möglich, um da ein bisschen Schwung in die Sache zu bringen?
Ja, ich denke, die pharmazeutische Industrie ist eigentlich immer noch der beste Innovationstreiber, natürlich im Zusammenspiel immer auch mit der universitären Forschung. Aber ich denke, da sollten auf jeden Fall auch Anreize gesetzt werden, zum Beispiel finanzieller Art, also dass eben auch die Erstattungsfähigkeit geklärt ist. Weil, also wenn ich jetzt nur mal an Deutschland denke, stelle ich mir das relativ schwierig vor, dass sobald so ein Verhütungsmittel für Männer auf dem Markt ist, das auch sofort erstattet wird. Also einfach aus Erfahrung halte ich das für unrealistisch, dass so, wenn es normal läuft, das der Fall wäre. Also da denke ich, müsste man Anreize setzen, weil was erstattet wird, da gibt es dann auch automatisch einen gewissen Absatz. Auf jeden Fall ist das dann eher sichergestellt, als wenn die Männer das selber zahlen müssen.
Ist ja auch eine Forderung für Frauen, also dass das unabhängig vom Alter oder zumindest länger übernommen wird.
Genau, ja. Genau, und zumal dann, wenn was Innovatives auf den Markt kommt, sind die Kosten ja auch höher als jetzt das, was man für eine Antibabypille jetzt auf den Tisch legen muss. Das ist ja dann doch, da sind ja durch Generika-Entwicklung und so die Preise doch schon relativ niedrig. Ja, ein Anreiz ist auf jeden Fall auch noch, wenn Studien einfacher genehmigt werden. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt die Kriterien bezüglich Sicherheit etc. gesenkt werden dürfen. Das darf natürlich nicht passieren. Aber dass die Genehmigungszeiten einfach schneller sind, die Verfahren etwas einfacher. Ich meine, wir haben ja jetzt auch gesehen bei den Studien zu Covid, dass das schon möglich ist, dass das ein bisschen schneller geht. Das könnte sicherlich auch helfen. Oder auch die meisten Firmen unterziehen sich ja irgendeine Art von Beratungsverfahren bei den Zulassungsbehörden im Vorfeld von Studien und von der Zulassung. Da könnte es auch helfen, dass man da für solche Indikationen, wie es das auch für seltene Krankheiten zum Beispiel schon gibt, dass solche Verfahren einfach kostenlos angeboten werden oder zumindest kostengünstig, unabhängig von der vom Umsatz der Firma, die das entwickelt. Ja, das sind ja sozusagen indirekte finanzielle Anreize. Aber für eine Firma ist Zeit halt auch Geld. Und wenn die Entwicklungszeit runtergesetzt wird, dann hat das einen enormen finanziellen Impact.
Ja. Würden Sie fordern, dass mehr staatlich subventioniert wird, also beispielsweise durch die WHO?
Ja, also das kann sicherlich nicht schaden. Also ich würde sagen, man müsste mehrgleisig fahren, also die Industrie wieder ins Boot holen. So wie es ja zum Beispiel auch bei der Antibiotika-Forschung angestrebt wird und parallel eben auch von der öffentlichen Hand geförderte Studien, weil es gibt ja die Ansätze auch außerhalb der industriellen Entwicklung, also in der universitären Forschung, alles, was jetzt zuletzt so gelaufen ist, lief ja eher in dem Bereich. Also ich denke, da sollte man beide Wege verfolgen.
Ja. Ja, herzlichen Dank für die Einschätzung. Also ich habe das Gefühl, eigentlich passiert schon noch ein bisschen was. Vielleicht wäre so für alle Leute, die die Folge hören, das erste Mal so ein bisschen mehr vom Thema rum erzählen, um dieses gesellschaftliche Umdenken weiter zu fördern, weil man hat ja das Gefühl, es gäbe Lösungsmöglichkeiten. Ist der Druck da oder sind diese verschiedenen, wie Sie gesagt hatten, parallelgleisig zu fahren, verschiedenen Optionen da, sowas auch ein bisschen voranzutreiben und auch die medizinischen Ansatzpunkte, die Forschung, die gemacht wird, die ist ja da. Wie realistisch ist das, dass wir jetzt doch noch in den nächsten Monaten, Jahren, Dekaden ein männliches Verhütungsmittel außer des Kondoms und der Vasektomie auf den Markt kriegen?
Ja, also ich denke, innerhalb von Dekaden ist das schon sehr realistisch. Ich denke, irgendwann wird es den Durchbruch geben, einfach weil gesellschaftlich sicher noch immer mehr ein Umdenken stattfinden wird. Ich muss ganz klar sagen, innerhalb der nächsten Monate oder der nächsten paar Jahre hätte ich es nicht für realistisch, weil einfach keine Studien laufen, die jetzt irgendwie eine Zulassung zum Ziel hätten oder die Kriterien dafür erfüllen würden hinsichtlich Probandenzahl und so weiter. Also ich denke, an der Wirksamkeit und eigentlich auch an der Verträglichkeit hapert es nicht wirklich. Aber es steht jetzt trotzdem kein männliches Verhütungsmittel unmittelbar vor der Tür, leider.
Ja, das fasst es ganz gut zusammen. Wenn euch das Thema interessiert, schaut natürlich gerne bei uns auf der Internetseite mal vorbei. Wir packen euch da alle Quellen drauf. Da findet ihr auch noch die besagten Studien, über die wir heute gequatscht haben, als auch noch ein paar tiefergehende Quellen oder Reviews, die das so ein bisschen zusammenfassen. Dann könnt ihr gerne da auch noch mal tiefer rein recherchieren. Wir wollten euch natürlich hier jetzt erstmal nur so einen Überblick geben. Ganz herzlichen Dank an Frau Dr. Holl. Schön, dass Sie das heute uns so erklärt haben und auch ganz gut aufgezeigt haben, glaube ich, was noch gehen kann und ja, worauf wir hinarbeiten sollen. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt, Anregungen, Kritik, was auch immer, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an heile.welt@posteo.de. Folgt uns gerne in den sozialen Medien, da findet ihr uns auch immer unter Heile Welt Podcast oder wie gesagt, schaut mal auf der Internetseite vorbei. Und ja, erzählt ein bisschen weiter rum vom Thema, unterschreibt gerne Petitionen, habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Und ja, vielleicht kriegen wir es ja dann doch noch hin, dass da ein bisschen mehr Druck aufgebaut wird, um das mal ein bisschen mehr ins Rollen zu bringen. Bis zum nächsten Mal.
Das war Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik.
Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns auf Social Media oder schaut auf unserer Webseite heileweltpodcast.com vorbei. Ihr habt Feedback, Themenvorschläge oder was anderes auf dem Herzen?
Lasst es uns gerne per Mail an heile.welt@posteo.de wissen.